Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Neu und Kreativ. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, jemanden, der das Motto Neu und Kreativ sein, Neu und Kreativ werden, von der Pike auf an gelebt hat. So oder so ähnlich muss man das schon quasi sagen. Zu Gast ist Sebastian Kühn. Er hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel 12 neue Leben. Und hinter diesem Buchtitel steckt natürlich auch ein, wie ich finde, krasser Inhalt. Er hat ein Jahr lang jeden Monat ein Experiment gewagt. Und genau darüber reden wir. Wir werden einen kleinen Ausschnitt besprechen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie man sein Leben völlig neu und kreativ leben kann. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Sebastian Kühn. Du hast ein Jahr lang jeden Monat eine neue Challenge ausprobiert und als ich diese Liste gesehen habe, ich habe das eine Zeit lang in deinem Blog verfolgt, irgendwann am Ende mir diese Liste nochmal angeguckt, da habe ich gedacht, boah, du bist ganz schön crazy drauf, da sind so krasse Dinge dabei und das meine ich wirklich, es ist krass, einfach nur krass. Und jetzt hast du auch ein Buch darüber geschrieben, aber wenn man auf die Idee kommt, jeden Monat eine neue Challenge zu machen und da sind Dinge dabei, wie sich wie ein Frutarier zu ernähren, ein Sixpack in einem Monat zu bekommen, als Nudist in einem Naturcamp zu leben, als Pilger durch die Gegend zu rennen, aber auch als Einsiedler zu leben und. Also du hast ganz verrückte Dinge gemacht, die weit, weit außerhalb deiner Komfortzone sind. Jede dieser Challenges war neu, alles war kreativ. Deshalb meine erste Frage an dich, Sebastian. Also warum? Also warum macht man sowas?
Weil man es nicht besser weiß. Ich glaube, jetzt mit dem Wissen, zwei Jahre später, wenn du mich jetzt fragen würdest, würdest du das normal machen, Sebastian? Würde ich sagen, ja, auf gar keinen Fall. Das wäre komplett bescheuert. Und ich glaube, eine von meinen Eigenschaften ist einfach so eine gesunde Naivität zu haben. Und das hat mich dann auch dazu bewegt. Also noch gemixt mit einer ganz, ganz großen Neugier. Diese Neugier plus Naivität mich dann dazu bewegt, ganz viele neue Sachen in einem Jahr auszuprobieren.
Aber was war die Motivation? Also hat irgendjemand gesagt, wetten, du schaffst es nicht, folgende Dinge? Und oder wie kamst du auf die Idee? Wie kamst du auf diese einzelnen Themen?
Mich hat in den Jahren zuvor schon immer gestört, wenn ich so auf sozialen Netzwerken unterwegs war oder auch mit Freunden gesprochen habe. Hatte ich immer das Gefühl, wir bilden uns mal zu allem eine Meinung. Ne? Da fällt das Wort Trump und AfD und Corona und wir haben sofort irgendeine Meinung. Aber eigentlich haben wir überhaupt keine Ahnung. Und ich habe mich selber immer dabei erwischt, mir sofort eine Meinung zu bilden, ohne im Thema drin zu stecken. Und gerade so in dieser ganzen Online-Welt fand ich das furchtbar. Und ich wollte dann tatsächlich mal selbst im eigenen Körper erleben, was bedeutet denn es eigentlich, ein Flüchtling zu sein, ein Obdachloser, ein Philanthrop? Wie fühlt sich jemand, der jeden Tag ins Fitnessstudio geht? Wie fühlt sich jemand, der sich nur von Obst ernährt? Warum leben Menschen komplett abgeschieden vom Rest der Welt als Eremiten? Ja, das sind alles so, das kommt, glaube ich, durch meine Neugier einfach, dass ich mir diese Fragen stelle und es mir dann nicht reicht, einfach den Wikipedia-Artikel dazu durchzulesen, sondern wirklich diese praktische Selbsterfahrung zu machen. Das war die Grundidee und ich hatte damals schon eine recht große Leserschaft, Ende 2017, über meinen Blog und habe dann so ein paar Ideen selber einfach in den Raum geworfen, was ich gerne machen möchte, so ein paar Experimente, wo es um Ernährung und Fitness und Religion und so weiter ging. Und habe meine Leser dazu aufgefordert, auch noch weitere Ideen einzureichen. Und zusammen sind wir dann so auf 20 Ideen gekommen und dann wurde abgestimmt. Und ich habe einfach immer das Experiment im Folgemonat gemacht, was die meisten Stimmen hatte.
Und dann hast du jeden Monat wieder neu abstimmen lassen? Oder?
Am Anfang war das wirklich so, ja, dass ich erst im Dezember wusste, was dann im Januar 2018 passiert. Ach, also immer nur mit einem Monat Vorlauf. Und irgendwann war es dann aber schon absehbar und zur Jahresmitte ungefähr habe ich die Abstimmung auch gestoppt, weil dann, also dann war es sehr klar absehbar, was meine Leser so interessiert. Und dann habe ich den Rest des Jahres auch festgelegt,
ja. Ja, magst du deine Leser noch oder war das danach ein zerschnittenes Tischtuch?
Es kamen so ein paar Vorschläge bei mir an, wie Sebastian, wie wäre es, wenn du einfach mal jeden Tag eine Flasche Wodka trinkst und mal schaust, was das mit deinen Leberwerten macht? Oder mach doch mal den Pickup-Artist und schlepp jeden Abend eine andere Frau ab und schau mal, welche Strategie am besten funktioniert. Ja, so eine Sache war dabei, wo ich immer dachte, oh, ist das jetzt witzig gemeint oder ernsthaft? Und nee, aber ich fand es total klasse, wie einige Leser, ich glaube einige, weil sie es wirklich interessiert hat, wie sich das auswirkt auf jemanden, der so etwas Neues ausprobiert und sich aber selber nicht so richtig trauen, das zu machen. Wir hatten es kurz im Vorgespräch, ist dieser Voyeurismus, also wir schauen immer gern zu, wenn andere Leute leiden und dadurch auch was Neues lernen. Ich glaube, das hat ganz viele meiner Leser motiviert, sich dann so aktiv auch zu beteiligen. Und das war super, auch durch das Jahr hindurch, ne, haben mich meine Leser total motiviert und bei der Stange gehalten.
Also haben sie dir nicht nur das alles eingebrockt, das hast du ja im Endeffekt selbst, aber die Spezialität haben sie dir ja eingebrockt, sondern sie haben dir auch den Rücken gestärkt. Das ist ja dann eigentlich eine ganz gute Mischung. Stell dir vor, die hätten alle ganz freudig abgestimmt. So 100.000 Menschen sagen, nö, jetzt hier, mach mal einen Monat Einsiedler. Aber keiner liest deinen Artikel danach oder so. Das wäre ja dann ziemlich traurig gewesen. Aber dann, ach cool. Ja, super. Weil wir haben ja eigentlich jetzt das Gleiche gemacht. Ne? Ich habe dein Buch gestern geschickt bekommen. Und es kam gestern per Post an und dann habe ich direkt bei LinkedIn den Aufruf gestartet, okay, was interessiert euch denn von diesen 12 Dingen, die der Sebastian gemacht hat? Also wir haben jetzt quasi nochmal abstimmen lassen, worüber wir jetzt vielleicht so ein bisschen reden können, weil klar, also wer jetzt da tiefer reingehen will, da muss ich schon dann das Buch holen oder vielleicht den Blog lesen oder, ich weiß nicht, wie man das findet, aber das Buch auf jeden Fall. Aber auch hier haben ja die Leute klare Sieger gefunden. Hat dich das überrascht, was da bei LinkedIn rauskam? War es völlig anders als das, was auf deinem Blog rauskam? Oder war alles klar?
Also die Reihenfolge der Experimente zeigt schon, wie die Abstimmung damals war auf meinem Blog. Ne? Das erste Experiment hat die meisten Stimmen und so weiter bis Dezember. Ein paar Experimente haben es natürlich gar nicht geschafft. Also nur 12 von den 20 haben es ja geschafft. Ein paar sind in der Versenkung verschwunden. Und ja, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich dem LinkedIn-Verlauf der Kommentare dann so gefolgt bin, gestern und heute. Und wir haben im Vorgespräch schon gesagt, niemand hat sich so für den Frutarier oder für den Muskelmann interessiert, was ja Sachen sind, die unseren Alltag angehen, ne? Die Ernährung und unsere Fitness. Ja. Und das könnte auch jeder total nachmachen. Also eigentlich mega spannend.
Ab morgen. Man geht in den Supermarkt sofort. Oder meldet sich irgendwo an. Fertig.
Ja. Aber es ist halt scheiße anstrengend, ne? Es ist ja viel, viel, viel schöner, so bei abstrakten Sachen mal zuzuhören. Und ich glaube, heute sprechen wir dann eher so über große Sachen, so Sinnthemen und wie es ist, viel Zeit alleine zu verbringen oder im Selbstversorgerdorf zu sein. Ich kann gar nicht genau sagen, warum die LinkedIn-Nutzer das jetzt mehr interessiert als diese eher praktischen Alltagsexperimente.
Ja, das kann ich dir sagen, weil meine Hörerschaft einfach schon sich sehr gut ernährt, sportlich ganz vorne mit dabei sind. Ah. Und, ja, das wird es wahrscheinlich sein. Schleim. Nein, aber vielleicht ist es wirklich so, dass diese Sinnthemen, jetzt wo du es unter diesem Oberbegriff deckelst, doch, würde ich, das könnte schon sein. Ne? Wenn wir über Zukunft der Arbeit reden, dann haben wir auch immer das Sinnthema mit drin. Von daher, ja, das passt. Mhm. Und deshalb, also wir sollten direkt reingehen. Wir sollten nicht länger alle auf die Folter spannen. Du warst einen Monat lang Selbstversorger. Du hast in einer autarken Gemeinschaft gelebt, die sich selbst versorgen und jetzt kommt da noch einen Monat lang der Sebastian dazu. War es schwierig, überhaupt so eine Gemeinschaft zu finden? Wie läuft sowas ab? Ich meine, das sind ja wahrscheinlich so Gruppen, die gibt es und jetzt kommt da so ein Blogger und sagt, ich würde gerne einen Monat mitmachen. Ist das nicht auch komisch für die?
Total, ist ja so, als wenn wir uns jemand so auf unser Sofa zu Hause einladen, ne? Und so einen Fremden in unser Zuhause reinlassen. Und deshalb hat mich es gar nicht gewundert, dass es doch recht schwierig war, überhaupt so eine Gemeinschaft zu finden. Also es gibt so ein total cooles Verzeichnis. Ich glaube, das nennt sich Eurotopia. Wird einmal im Jahr rausgebracht, auch von einem deutschen Herausgeber. Der listet ungefähr 1000 Gemeinschaften auf weltweit. Ganz viele sind in den USA, auch ein großer Teil in Deutschland. Also in Deutschland auch sehr populär, diese autarken Gemeinschaften. Und die Größen, ja, das geht von einer Gruppengröße mit 5 Bewohnern bis zu 200, 300 Bewohnern, ganz unterschiedlich. In manchen herrscht so eine Basisdemokratie, bei den anderen ist das eher so parlamentarisch geregelt. Andere haben einen Guru und folgen, ja, ist eher so Richtung Sekte, so kam mir das vor. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und ich hatte dann totales Glück, dass eine von meinen Blogleserinnen, die war schon mal in dieser Gemeinschaft, Vitu Letu auf Korsika, und die hat den Kontakt hergestellt. Und da bin ich dann hingefahren. Ja, die waren auch sehr dankbar, dass ich da so ein bisschen Pressearbeit quasi für die übernehme, weil die auch neue Mitbewohner einfach suchen. Ja, die bestehenden Mitbewohner sind jetzt schon eher so in der zweiten Lebenshälfte und die wünschen sich einfach ein paar jüngere Leute. So, und war dann dort, waren so 7, 8 Leute aus so einem Kommen und Gehen. Und diese Gemeinschaft hat sich wirklich zu 95% selbst versorgt. Also das Wasser kam aus einer Bergquelle. Wir haben so ein bisschen Sonnenenergie über Solarpanel eingefangen und haben eigentlich alles im Garten angepflanzt, was wir so brauchten. Ab und zu dann mal ein bisschen Butter und Eier dazu gekauft, so vom Bioladen. Aber wirklich ganz, ganz viel selbst gemacht. Und das war einfach mega spannend. Erstmal Feldarbeit kann ich vorher überhaupt nicht. Ne? Das war schon mal spannend, so mit den Händen mal wieder so richtig im Dreck zu wühlen und dann auch am Abend zu sehen, was man so geschafft hat. Das ist ja so das Problem bei der Internetarbeit, das ist alles so schwer greifbar. Man sieht eigentlich nicht so richtig, was man erreicht hat. Und nicht nur dieses Thema Selbstversorgung, sondern auch das Zusammenleben auf so engem Raum. Also da gab es null Privatsphäre. Es gab einen großen Gemeinschaftsraum. Ich hatte zwar einen eigenen kleinen Raum zum Schlafen, aber alles andere wurde geteilt. Es gab einfach keinen Privatbesitz, so wie wir das kennen.
Und wie viele waren in der Zeit maximal da vor Ort?
Es waren maximal 10.
Maximal 10.
Ja, da waren 2 Kinder von den Bewohnern gerade zufällig vor Ort. Auch so ein paar Volontäre sind immer mal wieder da. Und so richtig fest haben dort 5 Leute gelebt.
Also es ist schon eine Familie, ne? Das ja. ist ja richtig, richtig intensiv. Also wie du gerade sagtest, als wenn jemand jetzt bei uns wohnt. Das ist, kann man nicht anders sagen. Und was war da anders? Also wie war die Gemeinschaft? War es vergleichbar mit einer Familie hier? Oder also hatten die mehr Zeit? Hatten die weniger Zeit, weil sie alle auf dem Feld sein mussten? Was war da anders?
Total spannende Frage, die mir noch niemand gestellt hat. Ja, die meisten Fragen dann, wenn es so um diesen Monat geht und wie war das so mit der Ökotoilette und was haben wir da genau angepflanzt? Total spannend, ja. Also es war ein ganz, ganz starkes Miteinander. Es gab nicht diesen, wie gesagt, keinen Privatbesitz, keine eigenen Räumlichkeiten, wo man sich zurückziehen konnte. Und das hat für mich dazu geführt, dass also immer, wenn so kleine Probleme entstanden sind, ja, wenn ich irgendwie jemand nicht leiden konnte oder mich nicht fair behandelt gefühlt habe, dann musste ich es direkt ansprechen. Ich konnte das nicht lange mit mir herumtragen und mich davor verstecken. Also alles kam viel, viel schneller ans Tageslicht. Also eine ganz, ganz große Offenheit, Ehrlichkeit. Und was für mich komplett anders war zu meinem sonstigen Alltag, war so eine Entschleunigung. Also wir haben uns da immer nach dem Wetter gerichtet. Ne? Wenn es geregnet hat, dann total egal, welche Felder wir heute bestellen wollten und ob wir Brot backen wollten, das ging dann einfach nicht. Und dann saßen wir ganz gemütlich in der Küche und haben erzählt oder haben ein bisschen Kräuter geschnitten, irgendwelche anderen Sachen gemacht. Also es war nicht dieses, ich stehe früh auf und möchte jetzt so produktiv wie möglich sein, arbeite auf ein Ziel hin und fühle mich dann entweder gut oder schlecht, sondern es war so ein richtig schöner Flow in einem Miteinander.
Und wenn es dann den ganzen Tag geregnet hat, was hat man dann gemacht? Also dann hat man Karten gespielt oder sich unterhalten oder was macht man dann?
Ja, die hatten so einen wunderschönen Kamin in dem Wohnzimmer, große Glasfront, und wir saßen dann drin vor diesem Kamin, haben erzählt, haben Bücher gelesen, ein bisschen Brotteig geknetet, also es gab ja auch drin immer irgendwas zu tun, und haben uns einfach mit uns selbst beschäftigt. Ja, da gab es Strom, um das Handy aufzuladen, gab es immer nur sehr, sehr spärlich. Internet gab es, aber es hat keinen Spaß gemacht, weil es so langsam war. Also wir mussten uns wirklich entweder mit uns selbst oder mit den anderen vor Ort beschäftigen. Und es gab einfach gar nicht diese Option, mich abzulenken. Und das war total cool. Weil im Alltag ist ja ganz oft die Entscheidung, welche von diesen 390 Optionen nehme ich jetzt gerade wahr. So, und da gab es 2 Optionen. Setze ich mich in die Ecke und lese ein Buch oder gehe ich an den Kamin und spreche mit den anderen. Und es war für den Kopf auch eine totale Entlastung.
Ja, das glaube ich. Ich meine, wir haben ja gar keine Momente mehr, ne? Also selbst die 10 Sekunden auf Toilette versuchen wir mit einer WhatsApp-Nachricht noch irgendwie zu füllen. Also es gibt ja wenige Räume, die wir in unserer Gesellschaft heute noch smartphonefrei oder ablenkungsfrei, nennen wir es ablenkungsfrei, nutzen. Also dass man sich wirklich mal auf eine Sache konzentriert. Also eigentlich ist ja alles schon irgendwie bespielt. Und ja, wenn das Internet keinen Spaß mehr hat, dann klickt man da wahrscheinlich auch nicht drauf. Ja, cool. Also so eine Gemeinschaft, glaubst du, die, wenn es weniger autark gewesen wäre, also wenn einer von denen hätte arbeiten gehen müssen, hätte das die Gemeinschaft verändert?
Ich denke schon. Leider habe ich es nicht geschafft, in dem Monat noch eine zweite, ich wollte eigentlich noch in eine zweite größere Gemeinschaft. Und ich hatte auch das Gefühl, je größer die Gemeinschaft, desto mehr gehen Leute auch noch normalen Jobs nach oder das, was wir als normal verstehen. Ja, die gehen dann tagsüber teilweise sogar in Büros oder verkaufen so selbstproduziertes und selbst angepflanztes und gehen dann aber abends wieder zurück in die Gemeinschaft. Und dann ist das natürlich durchlässiger. Ne? Dann nimmt man auch ein bisschen mehr an der, ich sag mal, an der Zivilisation teil. Und die Leute dann in Korsika, also das war wirklich schon allein von der Lage in den Bergen so abgeschottert, dass sie auch nur einmal in der Woche andere Menschen gesehen haben. Also das war schon ein großes Extrem. Und ich glaube, so gut wie mir das gefallen hat vor Ort, auch diese Ruhe und in der Natur sein, das hat mir auch gefehlt. Also zum einen die Privatsphäre mit so meinem eigenen Rückzugsort, aber dann auch neue Impulse von außen zu bekommen.
Ja, ja. Ja, weil ich meine, stell dir vor, du hättest zwischendrin jeden Tag so einen coolen Impuls gehabt, wie der sich ja auch hätte entfalten können. Ne? Also der hätte ja den ganzen Tag Raum gehabt und also auch hier Kreativität. Also wie kann sich etwas, ein Samen, den man sät, wie kann sich das entwickeln? Ne? Und kurze Zeit später, ich dachte, es ist der komplette Gegensatz. Aber jetzt im Gespräch merke ich, es passt vielleicht doch sogar zusammen. Du warst auch Einsiedler. Du hast abgeschieden im Wald gelebt, ohne jegliche soziale Kontakte. Es ist ja schon ein krasser Gegensatz zu dieser autarken Gemeinschaft, weil man immer ganz eng auf einem Raum war, aber gleichzeitig ja auch von der Zivilisation, von der Gesellschaft entfernt. Also da gibt es ja auch eine gewisse Deckungsgleichheit. Ne? Aber trotzdem ist es ja schon irgendwie die andere Seite des Extrems. Also so völlig ohne andere Menschen. Ich glaube, das muss auch mega hart gewesen sein, weil ich selbst war mal in Chiang Mai in einem Meditationsretreat und durfte nicht reden. Das hat man dann, wenn da Hunde rumliefen, dann hat man ein bisschen mit Hunden rumgespielt und da geredet oder mit den Mönchen durfte man reden. Da hat man dann so seine Strategien entwickelt, doch nochmal ein bisschen zu reden. Aber allein das Schweigen hat mich schon, ja, nach 5 Tagen ziemlich aufgewühlt. Irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Auch jetzt mache ich das, dass ich hier manchmal in ein Meditationszentrum gehe und für einige Tage schweige. Länger als 3 nicht, bisher nicht. Und das macht immer was mit mir. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das 30 Tage zu machen, also ich schweige ja, weil es gibt ja keinen anderen, mit dem ich reden könnte. Und dann auch niemanden zu sehen, also keine Energie zu spüren, keine anderen Menschen zu sehen, zu riechen, das ist doch wahnsinnig hart, oder?
Das ist genau, was du sagst, diese nonverbale Kommunikation. Ne? Ich finde, mal über mehrere Tage zu schweigen, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Aber andere Leute zu sehen, das Gefühl zu haben, ich bin irgendwie ein Teil von so einer sozialen Gruppe. Selbst im Schweigekloster, da ist man ja so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen und ja, genau. Der Mönch und alle teilen sich jetzt diese leidvolle Situation. Und wenn man dann völlig allein ist, also war für mich auch eine absolut neue Erfahrung. Ich war vorher in meinem Leben noch nie 24 Stunden allein, glaube ich. Also wirklich allein, ohne mit anderen Menschen zu sprechen, ohne eine Pizza nach Hause geliefert zu bekommen, ohne meinen Kumpel anzurufen. Also richtig sozial isoliert. Und ich hatte ein schönes Holzhaus in Schweden. Das war mitten in der Walachei, im Umkreis von 5 Kilometern. Kein Nachbar, kein Telefonempfang, kein Internet. Hab mir Essensvorräte mitgenommen für einen Monat. Und ich weiß noch, wie ich da angekommen bin und dachte, ach geil, das ist ein bisschen wie sturmfreie Bude früher. Ja, ich kann jetzt machen, was ich will und keiner macht mir irgendwelche Vorschriften. Ich habe einen Monat lang keine Termine, keine sozialen Verpflichtungen, gar nichts, keine Arbeit, die ich erledigen muss. Und dann so nach 2, 3 Tagen ging es los. mit so einer Lustlosigkeit. Ja, ich hatte mir auch vorgenommen, ganz viele Dinge zu machen, wandern zu gehen, Ukulele spielen zu lernen, Sport zu machen und so. Ich hatte einfach keinen Bock auf nichts, also so ein richtiges Motivationstief. Und dann ging etwas los, was ich vorher auch noch nie in meinem Leben hatte, und zwar war das so richtige Langeweile. Ja, ich saß auf der Terrasse, saß in meinem Stuhl und habe so auf den Wald geschaut und dachte, Sebastian, du kannst doch nicht einfach nur rumsitzen hier, du musst doch irgendwas machen. Dann lies wenigstens ein Buch oder hör einen Podcast, mach irgendwas Produktives. Das ist mir so schwer gefallen, einfach nur sitzen zu bleiben. Und dann, also das Thema ist ja auch neu und kreativ, ne? Und da habe ich für mich gemerkt, wenn ich schaffe, wirklich diese Langeweile mal ein paar Stunden auszuhalten, dann kommt am anderen Ende diese Kreativität, ja, wie so ein langer schwarzer Tunnel, wo am Ende das Licht ist. Und das habe ich in meinem ganzen Leben, das war auch so erschreckend, ne? In 35 Jahren habe ich es nie geschafft, mal diese Langeweile länger als 5 Minuten auszuhalten, sondern habe mich immer sofort abgelenkt. Und wirklich erst in Schweden, wo ich nicht meine Gedanken mit jemand anders austauschen konnte, wo mir niemand Feedback gegeben hat oder jemand gesagt hat, das hast du toll gemacht, Sebastian, oder hast du nicht so toll gemacht. Ich musste alles mit mir alleine ausmachen, diese Langeweile aushalten. Und auf einmal hat er diese innere Stimme, die im Alltag sich überhaupt kein Gehör verschaffen kann, weil es einfach immer so laut ist in unserem Alltag, die hat da einen ganz großen Redeanteil bekommen. Und auf einmal, also nach ein paar Tagen, sind Ideen aus mir herausgesprudelt und Dinge, auf die ich dann plötzlich Lust hatte, die ich vorher gar nicht so für möglich gehalten habe. Auch Interessen, die ich vorher gar nicht an mir kannte. Also es war total, also war so ein Auf und Ab, ne? Das hört sich jetzt als sehr positiv an, sind natürlich auch viele negative Gedanken hochgekommen, schmerzhafte Erinnerungen und alte Beziehungen, die noch nicht so richtig abgeschlossen sind. Also es war wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt mit ganz vielen Hochs und vielen Tiefs.
Also du hast dir Zeit für dich selbst genommen, ne? Das kann man ja so sagen.
Absolut.
Ja. Und du hast nicht mein Intro zu diesem Themenschwerpunkt gehört, oder?
Nein.
Hast du nicht? Nein? Okay, weil wir haben uns nicht abgesprochen, weil dort ist ein zentraler Punkt die Langeweile. Da behaupte ich nämlich, oder das ist meine Hypothese, dass ich besonders dann kreativ bin, wenn ich mich der Langeweile widme und wenn ich mir einen Tag oder einen halben Tag Langeweile erlaube und nichts anderes machen darf und dann denke, bin ich denn jetzt kreativ und so und ich mache hier nichts, ich sitze hier auf der Couch und irgendwie kommt nichts und irgendwann kommt doch was. Und wenn es dieser eine Gedanke war, reicht es ja schon, um wieder in Produktivität zu denken und Business und so, bla bla. Aber es geht ja hier viel weiter. Es ging hier um dich. Wahrscheinlich kamen am Anfang auch irgendwelche Blog-Ideen und so und irgendwann kommen die Dinge, die sind hinter dem Wirtschaftsgeschehen, nämlich die sind ganz nah dran bei dir. Ne? Also war das der intensivste Moment, wenn man dich als Person sieht, also dieser Monat, was du über dich gelernt hast?
Ja. Auch mit Abstand. Also es war der anstrengendste, aber auch der erkenntnisreichste Monat in dem Jahr, weil ich wirklich dazu gezwungen war, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ja. Alle anderen Dinge, ja, die haben auch immer viel im Außen stattgefunden. Da ging es um meine Ernährung, dann ging es darum, anderen Menschen Gutes zu tun, ging es um die Sinnfrage. Aber dieses nur sich mit mir selbst beschäftigen zu müssen und zu dürfen, das war jetzt im Nachhinein ein ganz, ganz großes Geschenk.
Wow. Und in welchem Monat hast du das gemacht? Weißt du das noch?
Im August, ja.
Im August, ja, ja gut, Schweden Holzhütte, das stell mal vor, du hättest das im Dezember gemacht. Gut, da hättest du jeden Tag Holz hacken müssen, weil sonst wärst du da erfroren, aber okay, und das mit dem Essen hat auch geklappt. Also einen Monat, da kann man sich ja auch mal verschätzen. Also es hätte ja auch sein können, dass du sagst, ja komm, Bananen, die halten hier 3 Wochen und dann merkst du, nee, ist nur eine Woche.
Oder? Ich habe mich total verschätzt, ja. Ich hätte ein halbes Jahr da bleiben können. Ich war vorher nochmal hier in der Metro und bin mit dem Kombi hochgefahren, mit der Fähre über Rostock nach Schweden. Und er war so vollgeladen mit Konserven und mit Kartoffeln und mit Nudeln, mit vielen haltbaren Sachen. Das Einzige, was problematisch war, war natürlich, dass alles, was frisch war, also Joghurt, Eier, Obst, Gemüse, Kräuter, das war dann alles so nach 1-2 Wochen aufgebraucht oder schlecht. Und den Rest der Zeit gab es halt wirklich nur noch Dosen und Kartoffeln. Das war dann ganz schön ätzend.
Ja, okay, wenn du das direkt nach der Massephase machst oder nach dem Muskeltraining, da kannst du noch mal ein paar Kilo drauflegen bei so viel Eiweiß. Ja, cool, mega gut. Und du hast es jetzt gerade ja schon gesagt, du hast ja auch was Gutes getan, ne? Oder es ging darum, auch im Außen was zu finden. Also dies ist jetzt sehr innere Stimme, ganz nah bei dir. Du warst auch einen Monat lang Philanthrop, hast jeden Tag eine gute Tat vollbracht. Also die Glücksforschung ist sich da ja relativ einig, ne? Also geben macht glücklicher als nehmen. Hast du das auch gemerkt, oder?
Auf jeden Fall, ja. Das befriedigt ja mein Ego total, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Und also ich habe gemerkt, zum einen ist gar nicht so leicht, jeden Tag eine gute Tat zu verbringen. Ja, und wenn ich einfach so in irgendeine soziale Einrichtung gehen kann, sagt, hey, ich will heute mal helfen bei der Essensausgabe oder ich will mal den kranken Kindern vorlesen, sondern es ist natürlich auch ein großer Aufwand dahinter, sehr bürokratisch in Deutschland. Da geht es wieder um die Sozialversicherungspflicht und Datenschutz und was da alles so dazu gehört. Es war immer einfach, Geld zu spenden an Organisationen, aber das fühlt sich natürlich nicht so geil an, als wenn sich so Kinderaugen anlachen oder die Obdachlosen in der Bahnhofsmission sich bedanken. Also es war so ein Wechsel zwischen, okay, ich gebe jemand Geld, der viel, viel besser weiß als ich, wie er mit dem Geld helfen kann, oder vor Ort, so in der Nachbarschaft, da ging es dann eher um Nächstenliebe. Ich befriehe mein eigenes Ego und tue mir eigentlich selber was Gutes, indem ich anderen helfe. Mhm. Aber ich glaube, da, wo die Hilfe am Ende ankommt, denen ist ja meine Motivation auch total egal. Dann geht es einfach nur darum, etwas zu tun, ja, das zurückzugeben.
Ja, was war da der emotionalste Moment? Oder wo du sagst, boah, das hätte ich, oder das war ein überraschender Moment auch, wo du gedacht hättest, ja, das ist ja jetzt easy, und dann auf einmal, oh, oh, jetzt habe ich Tränen in den Augen oder irgendwie sowas.
Ah, ich kriege gerade jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dann denke. Ja. Das waren eigentlich zwei Sachen.
Merkt man. Also einmal, ich sehe es hier, ja. Aber man hört es auch.
Einmal eine Flüchtlingspatenschaft mit einer jungen Dame aus Afghanistan, die mir, das war damals 2018 noch ganz aktuell, ne, da waren die Zeitungen immer voll mit der Flüchtlingskrise und wir schaffen das oder wir schaffen das nicht. Und es wurde immer von dem Flüchtling gesprochen. Ne, das war immer so ein halb legaler, halb illegaler Auswanderer aus Syrien, und die wollen sich alle nur, also ein Großteil sind Sozialschmarotzer. Ne? Das war so die Meinung, die bei mir angekommen ist. Und diese Dame war natürlich alles andere. Und die hat mir ein Bild gezeigt von den Flüchtlingen, das einfach komplett anders war als das, was ich in Zeitungen gesehen habe. Und da ist mir auch bewusst geworden, also wie schlimm das eigentlich ist, dass wir immer pauschalisieren. Ne? Dass ich mich auch selber immer wieder dabei erwische, zu sagen, ach, der Flüchtling oder die Flüchtlinge.
Ja.
Sind natürlich, da gibt es so viele Grautöne. Und genau das Gleiche, zumindest genauso emotional, war, ich mal einen langen Abend in der Bahnhofsmission, wo ich mich mit vielen verschiedenen Obdachlosen unterhalten habe. Da waren Leute dabei, die hatten Studienabschlüsse, und da waren natürlich auch die typischen Junkies dabei und alles dazwischen. Also auch eine wahnsinnig große Vielfalt innerhalb von diesem Stereotyp. Und deshalb versuche ich mich immer wieder, wenn ich mich dabei erwische, jetzt mal zu sagen, die Leute und die AfD-Wähler und die, immer mal kurz innezahlen und zu überlegen, nee, also es gibt nicht den AfD-Wähler, ne? Es gibt ganz viele Leute innerhalb von diesem Spektrum, und denen muss ich doch mal die Chance geben, sich selbst also zu zeigen und irgendwie denen eine Meinung zu geben.
Ja, das glaube ich auch. Also wenn man sich einmal diese Extreme anschaut, was du ja gemacht hast, dann kann man das ja auf den Alltag beziehen und merken, okay, bei den Extremen, da achte ich jetzt drauf, weil die habe ich ja auch live körperlich erlebt, aber eigentlich ist ja überall. Also überall stecken wir Menschen in Schubladen, haben Meinungen, Vorurteile, sowohl positiv wie negativ. Ich glaube, das macht unser Gehirn, um auch ein bisschen Energie zu sparen. Aber wenn man sich das mal verallgegenwärtigt, glaube ich, ist das richtig, richtig krass, oder?
Ja, und wie du sagst, also es geht auch nicht anders. Ne? Ich kann mir nicht immer zu allen Themen eine Meinung bilden, aber ich meine, dann muss ich auch einfach mal ganz ehrlich zu mir selbst sein und die Klappe halten. Ja, also natürlich muss ich manchmal verallgemeinern, weil ich es einfach nicht besser weiß. Aber wenn mich Themen wirklich interessieren, also wenn ich mich ständig über eine bestimmte Gruppe von Menschen aufrege, dann sollte ich mich mal mit den Menschen unterhalten, ne? Und dann ein bisschen differenzieren. Und das geht natürlich nicht in allen Lebensbereichen.
Ja, cool. Gibt es einen Monat, wo du im Nachgang sagst, oh, der war total easy? Das könnte jeder sofort nachmachen und ist gar nicht so schwer?
Ja, also einen Monat allein in Schweden verbringen.
Ja. Okay.
Nee, das war, ich glaube, das Einfachste war wirklich, im Juli war ich im Norden von Frankreich in einem FKK-Camp. Das war im Grunde, die Aufgabe war, einen Monat lang nackig zu sein, also nicht besonders schwer, und das war einfach ein schöner Urlaub. Auch wunderschöne Natur, ganz tolle Menschen, die sich da sehr offen und unbekleidet begegnet sind. Also das kann jeder machen, ja.
Ja, da hätte ich auch kein Problem mit. Also es gibt ja auch viele, die machen das im ganzen Juli über an der Ost- und Nordsee, also von daher. Ja, es stimmt. Aber klar, wenn man natürlich ja, seinen Körper nicht zeigen mag oder so, dann ist es natürlich auch eine riesige Herausforderung. Aber ja, klar, von der, wenn man diesen Punkt überwinden kann, dann kann man ja so leben wie vorher, ne? Mhm. Und das stimmt, aber man darf ja gar nichts anziehen, ne? Also, ja, stimmt, stimmt. Ja, dann ist es auch wieder schwer. Ja, okay, aber verhältnismäßig, okay, okay. Gibt es etwas von diesen 12 Monaten, die du heute noch in deinem Leben sehr stark praktizierst? Also läufst du jetzt, wenn die Kamera gleich aus ist, hier nackt durchs Wohnzimmer? Ernährst du dich hauptsächlich von Früchten und Nüssen? Hast du manchmal Wochenenden, wo du dich wieder alleine irgendwo einschließt?
Ja, du siehst mich ja gerade nur oben rum und unten rum trage ich seit 2 Jahren gar nichts mehr. sind aus jedem Monat wirklich so Kleinigkeiten. Ja, ich habe gemerkt, was mich total umtreibt, ist so das Thema Privatsphäre. Was passiert so mit meinen Daten? Das war im Januar, als ich versucht habe, komplett anonym zu sein. Da achte ich sehr stark drauf. Also das habe ich jeden Tag eigentlich im Kopf. Auch meine Ernährung aus dem Monat, wo ich mich nur von Obst und Nüssen ernährt habe, da ist ganz viel hängen geblieben. Zum Beispiel, dass ich kein festes Frühstück eigentlich mehr zu mir nehme, sondern bis 13, 14 Uhr nur einen Fruchtsaft oder ein Stück Apfel mal esse. Das tut mir gut. Und so sind es wirklich aus dem Fitnessmonat, ja, sind es ein paar Stretchübungen und ein bisschen Yoga hängen geblieben. Also es sind immer so von den 10 Dingen, die ich dann ausprobiert habe jeden Monat, sind so 1 oder 2 hängen geblieben, die mir wirklich gut tun. Und ja, der große Rest, der ist natürlich auf der Strecke geblieben.
Ja, weil ich finde das super interessant. Du hast eine große Resonanz bei mir hervorgerufen, weil ich auch immer mal wieder diese Monate mache, dass ich sage, ich trinke jetzt kein Koffein einen Monat lang. Ich ernähre mich jetzt einen Monat vegan. Ich mache jetzt einen Monat dies und meditiere jeden Tag mindestens 1 Stunde und so. Und oft habe ich es auch nicht geschafft. Aber wenn man so einen Monat durchzieht und aus dem koffeinfreien Monat wurde fast ein halbes Jahr, und dann zu merken, was macht das mit mir, keinen Koffein zu trinken, das zu hinterfragen. Warum habe ich eigentlich Kumpels, die jagen sich jeden Tag 1,5 Liter Kaffee rein, ne? Das ist auch nicht gesund und so. Also ich glaube auch, dass diese Horizonterweiterung immer Spuren hinterlässt. Also wenn man das macht, es ist eine schöne Geschichte, sich selbst so ein bisschen herauszufordern. Aber ich glaube, es ist eher so diese Selbsterkenntnis, ne? Also du hast ja, wenn man es so sieht, sind es ja nicht 12 Challenges gewesen, sondern es war doch eher eine Reise zu dir selbst, oder?
Ja.
Kann man das so sagen?
Ich finde das Beispiel mit dem Kaffee war so wunderbar, weil es so greifbar ist für uns alle. Ne? Und wenn 4 Wochen ist auch ein total guter Zeitraum, also ein Monat, um mal was Neues auszuprobieren und mal so diesen ersten Widerstand gegen das Neue zu überwinden, mich auch mal zu zwingen und diszipliniert zu sein. So, das schaffe ich 4 Wochen lang. Das schaffe ich mit fast allen Dingen. Und wenn ich dann merke, nach 4 Wochen, das immer noch total anstrengend, dann kann ich es ja auch wieder bleiben lassen. Aber wenn das wie bei dir mit dem Kaffee dann so übergeht und man auch merkt, okay, das wertet irgendwie das eigene Leben auf oder ist ja interessant, was da körperlich oder auch mental gerade bei mir passiert, dann kann man es weitermachen. Also eher diese lockere, spielerische Herangehensweise. Und wie du gesagt hast, also natürlich ging es jetzt nicht darum, diese 12 Extreme zu leben oder auch nicht darum, mich jetzt für eins von diesen Lebensentwürfen zu entscheiden, sondern es ging mal darum, aus dieser Mitte, aus dieser Balance wegzugehen, mal so ein bisschen links und rechts vom Weg zu gucken und dann zu schauen, was das mit mir gedanklich macht. Also auch dieses Thema Kreativität, eine neue Perspektive einzunehmen, ja, mein Leben mal aus einer anderen Richtung, aus einer anderen Sichtweise zu betrachten, durch die Augen von Selbstversorgern, von Geistlichen, von Leistungssportlern. Darum ging es mir eigentlich. Und dann wieder zurückzukehren, so auf diesen Weg, wo Balance ja auch viel, viel wichtiger ist als diese Extreme und den einfach so ein bisschen anzupassen und nicht komplett umzukrempeln.
Ja, und ich glaube auch, also es ist, also ich habe es auch früher schon mit 18, 19 oder so, habe ich dann auch mal ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken oder so, oder auch jetzt, dass ich mal sage, jetzt einen Monat keinen Alkohol und so. Und dann, man achtet halt auch ganz anders drauf, auf seine Umwelt. Ich habe vor 2 Jahren im Sommer auch, da hatte ich einen Junggesellenabschied ohne Alkohol. Der Junggesellenabschied fiel halt in diesem Monat. Und dann muss man halt dadurch, ne? Ich bin auf einem Junggesellenabschied und alle sind um 16 Uhr schon hackedicht und ich stehe da und sage, ja, und letzten Monat habe ich mich vegan ernährt, ich bin seitdem auch vegetarisch und so und ich grill gleich auch noch meine eigenen Würstchen, ne? Da guckt dich jeder schräg an, gerade die, die dich noch nicht kennen, ne? Aber einfach dieser andere Blickwinkel mal und dann zu schauen, was macht das mit dir, das finde ich einfach, ja, eine tolle Nummer. Also leave your comfort zone. Ja, das, Sebastian, vielen Dank für diese Inspiration. Ich glaube, neu und kreativ, das warst du. Ich glaube, neu bist du danach auch ein Stück weit geworden oder hast dich neu entdeckt. Und ja, ich glaube, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank, Frank.
Das war das Gespräch mit Sebastian Kühn. Ich hoffe, ich habe dich nicht enttäuscht. Ich hoffe, du fandest diese Geschichte, diese Experimente genauso interessant und spannend, wie ich sie fand und immer noch finde. Wenn du tiefer reingehen möchtest, dann kannst du das tun. Das Buch ist in den Shownotes verlinkt. Nach dem Gespräch haben Sebastian und ich festgestellt, Mensch, ein bestimmter Aspekt passt auch sehr gut zum nächsten Themenschwerpunkt, zum nächsten planmäßigen Themenschwerpunkt, man weiß ja nie. Und er hat sich bereit erklärt, nochmal vorbeizukommen. Wir werden also ein weiteres Gespräch aufnehmen. Du kannst dich darauf freuen. In einigen Wochen wird Sebastian höchstwahrscheinlich wieder dabei sein. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao.